wenn man nur Muskeltraining macht, eine Minimaldosis von 60 Minuten pro Woche, das ist so die Minimaldosis, die bei dieser Studie rumkam. Das waren ziemlich große Datensätze, die da analysiert worden sind. Also das finde ich eine gute Nachricht. Zweimal die Woche 30 Minuten Muskeltraining scheint schon zu reichen.
Herzlich willkommen bei Fit mit Laura, deinem Podcast für ganzheitliche Gesundheit, Ernährung und Fitness. Ich zeige dir, wie du deinen eigenen Weg zu mehr Wohlbefinden findest. Ohne Druck, ohne Extreme, dafür mit Freude, Wissen und Geduld. Ich bin Laura, Ernährungsberaterin, Trainerin und Content Creator. In diesem Podcast unterstütze ich dich dabei, eine gesunde Balance zwischen Ernährung, Bewegung und mentalem Wohlbefinden zu finden. Diätkultur und unerreichbare Ideale lassen wir hinter uns und fokussieren uns auf Selbstakzeptanz sowie nachhaltige Veränderungen. Hier in meinem Podcast erwarten dich praktische Tipps, wissenschaftlich fundiertes Wissen und regelmäßig spannende Experteninterviews zu Gesundheitsthemen. Du findest mich auch auf Instagram unter fit_laura. Dort gibt es jede Menge Inspiration, tägliche Einblicke, zum Beispiel in mein Training und gesunde, alltagstaugliche Rezepte. Schön, dass du hier bist. Herzlich willkommen zurück im Podcast. Die erste Episode im neuen Jahr ist online und ja, ich wünsche euch ein frohes neues Jahr, wünsche euch für 2026 viel Glück, Gesundheit und wunderbare Momente. Nicht nur das Jahr ist neu, sondern auch der Sound und unser Podcast-Cover. Wie gefällt es euch? Schreibt mir super gerne mal euer Feedback. Heute zu Gast im Podcast haben wir Professor Stefan Geißler, Sportwissenschaftler und Professor für Fitness und Gesundheit an der IST-Hochschule in Düsseldorf. Im Gespräch heute geht es darum, warum Muskeln viel mehr können als nur schön oder definiert aussehen. Viele Menschen starten ja mit dem Krafttraining aus ästhetischen Gründen. Das ist auch vollkommen okay. Wenn das die anfängliche Motivation ist, dann ist das super. Aber es ist wichtig zu wissen, dass Krafttraining, dass Muskulatur so viel mehr kann. Muskeln sind essentiell für unseren Stoffwechsel, die Blutzuckerkontrolle, unsere Herzgesundheit, die Gehirnfunktion und die allgemeine Mobilität. Vor allem im Alter. Für alle, die vielleicht bereits wissen, dass Krafttraining wichtig ist, aber nicht genau wissen, wie sie starten sollen, welche Übungen, welche Intensität oder Trainingsfrequenz sinnvoll sind und wie Ernährung und Mythen wie Sauna oder Muskelkater wirklich reinspielen, dieses Interview gibt praxisnahe Antworten und Motivation, um direkt loszulegen. Viel Spaß beim Zuhören! Hallo Stefan, schön, dass du dir heute die Zeit nimmst und hier in meinem Podcast zu Gast bist. Diese Episode wird im neuen Jahr erscheinen, im Jahr 2026. Und der Januar ist ja für viele so ein Moment des Neustarts. Und ich selbst beschäftige mich schon seit vielen Jahren mit Krafttraining und mache das auch seitdem regelmäßig und kontinuierlich und auch mit großer Leidenschaft und weiß deswegen auch, wie wichtig das für meine Gesundheit und für meinen Alltag ist. Und ich dachte mir deswegen, jetzt gerade zu Jahresbeginn ist ein guter Moment, um dieses Thema nochmal allumfassend und auch wissenschaftlich korrekt zu besprechen. Deswegen bist du heute hier als Experte. Stell dich doch gerne in deinen eigenen Worten erstmal vor, wer du bist und was du machst.
Ja, sehr gerne. Laura, erstmal vielen Dank für die Einladung. Ja, mein Name ist Stefan Geißler. Ich bin Professor für Fitness und Gesundheit. Arbeite an der IST-Hochschule in Düsseldorf und ja, leite unter anderem noch die von mir vor, ich weiß nicht, fast 20 Jahren entwickelte Fitnesstrainer-Ausbildung der Deutschen Sporthochschule in Köln, was meine Alma Mater auch ist. Bin aktuell der Präsident der NSCA Germany, also der National Strength and Conditioning Association. Also man könnte sagen, mein gesamtes berufliches Leben dreht sich um das Kraft- und Fitnesstraining.
Sehr, sehr spannend. Und wie bist du dazu gekommen? Also hast du selber auch schon in deiner Jugend Krafttraining gemacht oder wie kam es dazu?
Ja, genau. Also ich bin für damalige Verhältnisse sehr früh zum Krafttraining gekommen. Ich bin so mit 12, 13 Jahren eingestiegen. Das war also Ende der 80er Jahre eher sehr ungewöhnlich. Da wurde ich noch ziemlich schräg angeguckt, während alle sich irgendwie mit den Fußball- und Handballschuhen getroffen haben. Bin ich dann mit der aufgeplusterten Jacke irgendwie ins Fitnessstudio gegangen. War damals, wie gesagt, sehr ungewöhnlich, aber ich bin froh, dass ich diesen Weg beschritten habe und dass ich ja da quasi aus meinem Hobby den Beruf machen konnte. Es gibt ja diesen guten alten Spruch, irgendwie wer sein Hobby zum Beruf macht, der muss niemals arbeiten. Und tatsächlich kann ich das von mir so behaupten. Also ich habe nie das Gefühl irgendwie, oh je, jetzt muss ich zur Arbeit, sondern das ist alles immer total easy und macht mega Spaß.
Ja, voll schön. So soll das sein. Und wenn wir jetzt uns das Thema Krafttraining anschauen, dann ist es ja so, dass viele Menschen gerade am Anfang trainieren aus ästhetischen Gründen. Was ja jetzt erstmal nicht verkehrt ist. Es ist ja immer gut, wenn man anfangs so eine Motivation hat, um überhaupt anzufangen. Aber was sind jetzt aus medizinischer Sicht die größten Vorteile von Muskulatur?
Ja, genau. Also ich selber muss da sagen, das ist vollkommen legitim, wenn man anfängt mit Training, weil man irgendwie eine bessere Figur haben will. Das ging mir damals vor vielen Jahren genauso. Und sicherlich über die Lebensspanne verändern sich so ein bisschen die Ziele. Und ich denke mal so, spätestens im mittleren bis höheren Lebensalter macht man sich dann natürlich Gedanken über die Gesundheit. Ein Megatrend ist ja auch gerade das sogenannte Longevity, also das gesunde Altern. Und die Vorteile, die gesundheitlichen Vorteile des Krafttrainings, also da müssten wir wahrscheinlich eine eigene Podcast-Reihe für planen. Allein wenn ich das jetzt aufzählen würde, das würde mehrere Stunden dauern. Das freut mich auch sehr, weil vor ungefähr 20 Jahren war das noch gar nicht so der Fall. Als ich so vor 25 Jahren mit der Forschung begonnen habe, da war es eher so, dass das Ausdauertraining in aller Munde war für gesundheitlich positive Effekte. Und erst so in den letzten 2 Jahrzehnten hat halt die Wissenschaft wirklich auch herausfinden können, dass es vor allem auch das Kraft-, das Muskeltraining ist, was unglaublich viele positive gesundheitliche Effekte mit sich bringt. Das fängt natürlich damit an, dass die Muskulatur an sich als stoffwechselaktives Organ oder als größtes stoffwechselaktives Organ auf sämtliche Stoffwechselerkrankungen, also sowas wie Diabetes, Adipositas etc., eine sehr wichtige ja, einen Effekt hat, einen positiven Effekt hat gegen diese Krankheiten. Es geht aber auch mit orthopädischen Problemen weiter, wie Knieerkrankungen, Rückenschmerzen etc. Und es geht hin bis zu positiven Effekten für die Organe, sogar das wichtigste Organ, sogar unser Gehirn. Da gibt es mittlerweile auch sehr schöne Erhebungen drüber. Profitiert von Muskeltraining. Also wirklich der gesamte Körper, könnte man fast sagen, hat einen gesundheitlichen Nutzen durch Muskeltraining.
Es gibt ja auch, du hast jetzt schon gesagt, es gibt so, so viele Effekte, dass man da, wie du sagst, eine ganze Reihe rausmachen könnte. Es gibt ja auch die sogenannten Myokine, das sind hormonartige Botenstoffe. Vielleicht kannst du dazu noch kurz was sagen. Das ist ja auch ein sehr spannendes Feld.
Ja, genau. Also Myokine ist, muss ich leider sagen, ist so ein bisschen schon fast inflationär in den letzten Jahren, gerade in den Medien breitgetreten worden. Ich habe immer das Gefühl, die meisten wissen gar nicht, was das überhaupt ist. Und ich weiß das auch nur so genau, weil ich damals meine Doktorarbeit früher in den frühen 2000ern schon zu diesem Thema gemacht habe. Damals habe ich das Myostatin-Gen untersucht und das gehört im weitesten Sinne auch zu den Myokinen. Myokine sind, ja, wie man so schön sagt, Botenstoffe, fast hormonartige Botenstoffe. Das bedeutet, also sie werden sezerniert, sie werden ausgeschüttet im Körper und haben dann eine Relevanz, haben dann eine Funktion, indem sie irgendwo was entweder hemmen oder anstoßen. Was in der Medizin schon lange bekannt sind zum Beispiel die Gruppe der Subgruppe der Interleukine, Interleukin 6, Interleukin 10. Und da gibt es viele, viele mehr. Also wir wissen, mittlerweile gibt es weit über 600 verschiedene Stöffchen, die wir den Myokinen zuordnen. Und die haben alle eine Funktion im Körper natürlich. Viele von denen eine sehr wichtige und positive Funktion, sowas wie zum Beispiel Regulation der Inflammation. Das bedeutet also Entzündungsprozesse, die uns tagtäglich ja irgendwo beschäftigen im Körper, werden reguliert und teilweise sehr positiv dann auch reguliert. Und das scheint auch für zum Beispiel sowas wie Langlebigkeit, Herzgesundheit etc. eine wichtige Rolle zu spielen. Und all das eben durch dieses, ich sage jetzt nochmal, stupide Krafttraining, was man eben so in den 70er, 80er Jahren nur der Subkultur zugeschrieben hat oder den Türstehern dieser Welt. Und mittlerweile weiß man einfach, ich bin zwar nicht ganz sicher, ob sich das schon so rumgesprochen hat, aber man weiß zumindest, und wenn ich Mann sage, meine ich hier die Wissenschaft, wie unglaublich toll die Effekte sind durch Muskeltraining, unter anderem auch über diese Ausschüttung der Myokine, ganz genau.
Ja, spannend. Und wenn wir uns jetzt die gesamte Bevölkerung nochmal anschauen, dann ist da bestimmt ein großer Teil dabei, die darüber Bescheid wissen, wie wichtig und wertvoll Krafttraining und eben auch Muskulatur für uns ist. Bestimmt gibt es auch einen Teil, der nach wie vor denkt, das ist nur was für Bodybuilder, man muss kein Krafttraining machen. Was würdest jetzt du als Experte sagen, was sind so die wichtigsten Vorteile, die man vielleicht nennen kann, um Menschen davon überzeugen zu können oder es zu versuchen, dass Krafttraining eben wirklich super wichtig ist?
Das ist eine gute Frage und ich glaube, Laura, dass wir in unserer Bubble zwar denken, dass viele Menschen das schon mitbekommen haben, aber deswegen sage ich extra das Wort Bubble. Ich glaube, dass unfassbar viele Menschen da draußen keinen Schimmer davon haben, wie wichtig Kraft- oder Muskeltraining ist. Das hat sich rumgesprochen mittlerweile, glaube ich, bei sowas wie Joggen. Also Ausdauertraining, es hat sich rumgesprochen bei sowas wie viel grünes oder buntes Essen. Aber ich glaube tatsächlich, dass viele Menschen da draußen noch nicht aufgeklärt sind, wenn es um den gesundheitlichen Nutzen von Krafttraining geht, weil die immer noch so ein bisschen im Kopf haben, ja, ne, dicke Arme, Bizeps, Bauchmuskeln, schön und gut, aber was hat denn das jetzt mit einer wirklichen Gesundheit, zum Beispiel Herzgesundheit, Gehirngesundheit, Stoffwechselgesundheit zu tun? Also ich glaube, da müssen wir noch viel, viel, viel Aufklärung leisten und ich freue mich deswegen auch über jede Einladung zu Podcasts und auch in die Medien, weil ich versuche da eben noch mehr Menschen zu erreichen und aufzuklären. Ich bin öfter im Morgenmagazin in der ARD und das ist natürlich schon ein bisschen, ich sage jetzt mal, fast ein bisschen verstaubt. Also meine ganzen Studierenden, die kennen das gar nicht. Da guckt ja kaum noch einer lineares Fernsehen. Aber die Menschen, die das gucken, und das sind über 2 Millionen Zuschauer, das sind genau die, die ich erreichen will damit. Nämlich die Ü60 häufig, die dann vorm Fernsehen sitzen und die gar keine Ahnung haben, wie wichtig Muskeltraining ist. Und vor allem, und das ist eine gute Nachricht, die versuche ich dabei immer zu spreaden, man muss gar nicht so viel machen. Weil die sehen das dann so, ja, ihre Nachbarin, die zieht dann irgendwie 5-mal die Woche mit gepackter Sporttasche los und kommt dann erst 3 Stunden später wieder. Und dann denken die natürlich, um Gottes Willen, ne, das könnte ich nicht, das wollte ich nicht. Aber wir wissen auch hier, dass zum Beispiel sowas wie eine Minimaldosis, vielleicht 2-mal die Woche 30 Minuten schon ausreicht für diese eben genannten gesundheitlichen Effekte.
Ja, sehr schön. Und du hast jetzt schon angesprochen, die Leute, die du dann eben im Fernsehen erreichst, das sind oft die über 60-Jährigen. Und was muss ich jetzt auch sagen, weiß ich nicht, ob es jetzt nur in der Bubble ist, in der ich bin, oder ob es generell bekannt ist, dass Muskulatur im Laufe des Lebens eben auch abnimmt. Und da vielleicht auch das Stichwort Sarkopenie. Was genau passiert da eigentlich im Alter, wenn die
Ja.
Muskeln abnehmen? Und ab wann passiert das?
Also zum Thema Bubble, den Begriff Sarkopenie, den kennst du, den kennen vielleicht auch einige deiner Follower. Aber ich bin hier in Nordrhein-Westfalen zum Beispiel auch mit zuständig für die Sportärzteausbildung. Das heißt also, jeder Mediziner, der hier noch zusätzlich auf seinem Türschild Sportmedizin haben will, beim Sportärztebund Nordrhein, der muss mal an mir vorbei. Und dann habe ich so 30 Fachärztinnen und Fachärzte regelmäßig vor mir sitzen. Und dann frage ich so, wie sieht es denn mit Sarkopenie aus? Und ungefähr die Hälfte von denen weiß gar nicht so richtig, worum es da wirklich geht. Also es ist ein Thema, auch da müssen wir noch viel, viel mehr Aufklärungsarbeit leisten. Ich glaube, dass der Begriff Sarkopenie da gar nicht so hilfreich ist, weil das ist ein Fachbegriff, der aus dem Griechischen stammt, wo die meisten gar nicht wissen, was heißt denn das überhaupt. Also ich glaube, schlicht und einfach Muskelschwund im Alter. Der am Ende dafür zuständig ist, das muss man ja auch so deutlich sagen, dass die Menschen pflegebedürftig werden. Weil wenn ich nicht mehr die Kraft habe, alleine aus dem Bett morgens aufzustehen, ab diesem Moment bin ich de facto pflegebedürftig. Und das müssen die Menschen verstehen. Und da müssen wir auch noch viel mehr die Werbetrommel für rühren, weil wir haben ein Gegenmittel dagegen. Das heißt logischerweise Krafttraining, Muskeltraining. Und das funktioniert. Das haben wir in der Wissenschaft auch schon oft zeigen können. Wer da leider nicht zuhört, ist die Politik nach wie vor. Ich habe vor ein paar Tagen noch der Vorsitzende des Gesundheitsausschusses des Deutschen Bundestages dazu eine E-Mail geschrieben, keine Response bisher bekommen. Also drückt den Daumen, ob da noch was kommt. Da müssen wir was dran tun. Ansonsten haben wir in 10 Jahren Riesenprobleme hier in Deutschland mit der Sarkopenie.
Ja, ich glaube auch leider, wenn man es so ein bisschen im Umfeld sich umschaut, was man mitbekommt, ist ja, dass Leute häufig erst anfangen, irgendwas zu machen, wenn sie schon ein Problem haben, zum Beispiel, dass dann irgendwie die Rückenschmerzen kommen oder dass man merkt, man kann nicht mehr richtig gehen, man kann nicht mehr richtig vom Stuhl aufstehen. Und das sind ja alles Sachen, die man schon weit, weit im Voraus hätte vorbeugen können. Und was ja auch ein ganz großes Thema ist im Alter, sind ja Stürze. Und zum einen, dass man eben alleine auch wieder hochkommt, wenn man dann gefallen ist. Weil es kann ja auch der einfachste Sturz sein, dass man zu Hause in der Wohnung über die Teppichfalte stolpert, man fällt hin und man liegt stundenlang da, weil man einfach nicht mehr hochkommt. Oder natürlich auch draußen. Da kann es natürlich auch riskanter passieren, dass man irgendwie am Bordstein fällt und sich dann auch irgendwas aufprallt. Vielleicht auch noch mal in dem Zusammenhang, warum ist es so, so wichtig, auch die Leute im jungen Alter schon darüber aufzuklären, Krafttraining zu machen und dass man es eben nicht erst anfangen sollte, wenn vielleicht schon irgendwas passiert ist?
Ja, also da rennst du bei mir natürlich offene Türen ein. Ich bin ja jemand, der sogar proklamiert, dass Kinder und Jugendliche Krafttraining machen sollten. Wo ich auch noch ziemlich gegen Windmühlen kämpfe, gegen alte Mythen und Vorurteile, die alle längst widerlegt sind. Also grundsätzlich gilt, je früher ich anfange, desto länger profitiere ich auch davon. Und so sind wir Menschen leider. Wir reagieren häufig. Also wir warten, bis der Rücken wehtut, wir warten, bis das Knie wehtut oder der Arzt sagt, du bist kurz vorm Herzinfarkt. So sind wir. Leider sind die Politiker genauso, muss man sagen, weil Prävention ist etwas, das sollte da viel stärker jetzt in den Mittelpunkt rücken, dieses Thema. Das sehe ich so noch nicht. Es wird viel über Prävention geredet, aber es wird nicht wirklich, es wird kein Gesetz in diese Richtung leider stattfinden in den nächsten Jahren, da bin ich mir ziemlich sicher. Und auf die letzte Frage, zum Beispiel mit der Sturzprophylaxe, hast du recht, das ist ein Riesenproblem, ein Riesenthema bei alten Menschen. Und da wurde die Frau Waken neulich zu interviewt, also unsere Gesundheitsministerin, die wusste überhaupt nicht, wovon die Rede war. Also die konnte diesen Begriff Sturzprophylaxe überhaupt nicht richtig zuordnen. Das hat man in ihrem Gesicht und ihrer Antwort abgelesen. Und da denke ich so, okay, mal schauen, was da so politisch passieren wird. Ich fürchte, das müssen wir selbst in die Hand nehmen und deswegen Aufklärung betreiben. Auch jungen Menschen schon erzählen, hey, das ist nicht nur für Sixpack und fürs Höherspringen, sondern das ist auch für dein Alter eine beste Prophylaxe, die du machen kannst, ja.
Und wenn wir das Ganze jetzt etwas praxisnäher machen wollen, dann hört ja jeder ständig, Bewegung ist wichtig. Jetzt haben wir, glaube ich, auch schon in unserer Einleitung recht eindeutig gemacht, dass eben auch Krafttraining, also wirklich mit Gewichten der Muskulatur einen Reiz setzen, dass das auch ganz, ganz wichtig ist. Und Bewegung ist ja auch nicht Bewegung. Ich glaube, es gibt doch auch einen großen Teil von Menschen, der noch denkt, ja, spazieren gehen ist ja auch Bewegung. Natürlich, jede Bewegung ist gut, aber reicht auch das jetzt, um zum Beispiel Muskulatur zu erhalten oder braucht es wirklich gezieltes Krafttraining?
Ja, das ist eine gute Frage. Also grundsätzlich würde ich auch unterschreiben, jede Bewegung zählt. Also jeder Spaziergang, jede Gartenarbeit, alles, was mich von der Couch wegholt, zählt erstmal, ja. Aber dann ist halt die Frage der Effektivität. Und wenn ich jetzt nur in Anführungszeichen spazieren gehe, dann wird es mich wahrscheinlich vor sowas wie Rückenschmerzen, Nackenverspannung eher nicht schützen. Sondern dann könnte ich ganz gezielte Übungen für den Rücken, für den Nacken machen, die mir ad hoc Abhilfe leisten und den Schmerz verbessern oder vielleicht sogar wegzaubern. Also von daher glaube ich, Krafttraining ist einfach sehr effektiv und sehr zielgerichtet. Und das unterscheidet das wahrscheinlich von allen anderen Bewegungsformen oder von den meisten Bewegungsformen. Und ein weiterer Vorteil natürlich, Krafttraining kann ich bis ins hohe Alter machen. Also ich kann wir haben ja neulich eine Pilotstudie gemacht mit Ü80 Leuten und mit denen kann man immer noch super Krafttraining machen. Mit denen könnte ich aber nicht mehr joggen gehen, mit denen kann ich auch nicht gefahrlos spazieren gehen, Stichwort Sturzprophylaxe, mit denen kann ich erst recht nicht irgendwie einen Ballsport machen oder so. Aber so gymnastisches Krafttraining immer und für jeden möglich. Super.
Ja, sehr gut. Und nicht jeder hat ja aber die Zeit oder auch, man sagt ja auch so gerne, man hat nicht Zeit, man nimmt sich die Zeit. Teilweise ist es schon wirklich auch ein limitierender Faktor, aber manchen fehlt vielleicht auch die Motivation für ein umfangreiches Trainingsprogramm, vor allem eben dann in einem Fitnessstudio. was vielleicht ja auch nicht immer zwingend notwendig ist. Was ist hier so das Minimum, das man tun sollte für die gesundheitlichen Vorteile und muss man dafür ins Fitness oder kann man auch zu Hause sinnvoll Krafttraining machen?
Ja, also man muss nicht ins Fitti, man kann und es erleichtert natürlich auch vieles, weil im Optimalfall habe ich da eine professionelle Betreuung und Geräte, Maschinen, die das Ganze unterstützen und leichter machen für mich. Aber ich muss es natürlich nicht. Also wenn ich weiß, wie es geht, kann ich das überall machen, ob zu Hause, im Park oder sonst wo, das ist gar kein Problem. Da fehlt dann halt nur den meisten wahrscheinlich das Know-how. Was muss ich denn machen, wie viel und wie soll das ausschauen? Aber das kann man sich ja mittlerweile ganz gut auch im Internet aneignen. Also von daher ist alles möglich und zu deiner Frage, wie viel ist das Minimum? Da haben eine Arbeitsgruppe und Momma und Kollegen im Jahr 22 eine sehr schöne Meta-Analyse gemacht, so zu den großen, nicht ansteckenden, aber häufig tödlich endenden Erkrankungen, die wir alle kennen. Diabetes Typ 2, Krebs und Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Und da haben die sehr schön feststellen können, dass wenn man nur Muskeltraining macht, eine Minimaldosis von 60 Minuten pro Woche schon ausreicht. Das heißt also, ob ich dann einmal eine Stunde trainiere oder zweimal die Woche 30 Minuten oder von mir aus an 6 Tagen 10 Minuten, das ist sogar wahrscheinlich egal. Das ist so die Minimaldosis, die bei dieser Studie rumkam. Und das waren ziemlich große Datensätze, die da analysiert worden sind. Also das finde ich eine gute Nachricht. Zweimal die Woche 30 Minuten Muskeltraining scheint schon zu reichen.
Ja. Und du hast jetzt gesagt, man kann sich mittlerweile ja wirklich sehr, sehr viel an Wissen oder auch Tipps im Internet aneignen. Vielleicht können wir in einer Art Schnelldurchlauf uns mal die Trainingsprinzipien und eben auch die Umsetzung entweder dann zu Hause oder auch im Fitnessstudio anschauen. Wie oft sollte man trainieren, ist, glaube ich, bei vielen ja die Frage. Jetzt haben wir hier einmal gerade schon das Minimum geklärt. Wenn man aber sagt, ja gut, ich habe schon ein bisschen mehr Zeit auch in der Woche was zu machen, ich habe auch Lust, was kann man da ungefähr so als Orientierung nehmen?
Ja, also das ist auch gerade eine niegelnagelneue Meta-Analyse darüber erschienen. Die muss ich in den nächsten Tagen auch noch einsprechen und dann werde ich die auf meinem Kanal auch noch für alle, die sehr interessiert sind an dem Format, veröffentlichen. Die haben sich das wirklich anhand einer sehr großen Datenlage angeschaut und kamen drauf bei der Frequenz pro Woche. Einmal ist schon gut, zweimal in der Woche ist besser, wir reden pro Muskel. Und dreimal bringt nicht mehr und viermal auch nicht. Das bedeutet also, zweimal pro Woche den Muskel trainieren, das ist das Optimum, laut der gesamten Datenlage, also der großen Datenlage. Das kann jetzt immer abweichen, natürlich von Leuten, die irgendwie besonders gut respondieren oder sehr schnell erholen oder schon sehr lange dabei sind. Aber die große Gesamtdatenlage, die zeigt so, zweimal die Woche pro Muskel ist optimal.
Und dann kommt es natürlich darauf an, wie viel Zeit hat man selbst, wie sieht der individuelle Alltag aus, wenn ich jetzt 2 oder 3 Mal kann, sollte ich vielleicht ein Ganzkörpertraining umsetzen, genau. Wenn ich aber sage, ich kann 4 Mal gehen oder sogar 6 Mal gehen, dann kann man ja eben splitten, was ja bedeutet, man teilt einfach die unterschiedlichen Muskelgruppen auf mehrere Tage auf. Ja. Und eine weitere nächste große Frage, die sich vielleicht viele stellen, ist, wie viele Wiederholungen, welche Satzzahl und welche Intensität?
Ja, also die Intensität, da haben wir ja jahrzehntelang immer gesagt, das muss so 70-80% der Maximalkraft sein, das müssen so 8 bis 12 Wiederholungen sein und da sind wir mittlerweile ein bisschen aufgeweicht und auch hier, wenn wir uns die Datenlage anschauen, sehen wir, dass auch höhere Wiederholungszahlen mit weniger Intensität, also sagen wir mal 15 Wiederholungen oder von mir aus 20 Wiederholungen, das heißt, wir reden von Intensitäten von 50-60% der Maximalkraft, also eher leichten Gewichten, dass auch das zur Hypertrophie führen kann. Und umgekehrt, dass auch mit hohen Gewichten, hohen Lasten und da dementsprechend wenigen Wiederholungen, also sagen wir mal 4, 5, 6 Wiederholungen, aber mit 85-90% der Maximalkraft, dass auch hier Hypertrophie am Ende rauskommen kann. Und deswegen haben wir auch in unserem neuen Buch Hypertrophie-Training diesen Range, den wir ja jahrzehntelang auf 8 bis 12 gesetzt haben, jetzt eher so auf 6 bis 20 gelegt. Also von daher, die Intensität spielt gar nicht so eine riesengroße Rolle. Wir gehen davon aus, dass je leichter das Gewicht ist, die Ermüdung aber umso wichtiger ist. Das heißt also, wenn ich 20 schaffen kann, dann mache ich auch 20. Und umgekehrt, wenn ich 8 schaffen kann, dann reicht es auch, wenn ich nur 7 mache. Also wenn ich dann mit Reps in Reserve arbeite, weil ich hier wahrscheinlich über einen anderen Mechanismus Muskeln aufbaue. Ne? Es gibt ja einmal so ein bisschen die Theorie, dass wir über den metabolischen Reiz und eher so die Theorie über den mechanischen Reiz gehen. Beides führt aktuell so nach unserem Wissensstand zur Hypertrophie. Also kann zum Beispiel den mTOR-C1-Pathway triggern. Wie das in der mechanischen Situation aussieht, da sind wir gerade dran, weltweit mit einem Team noch ein bisschen zu forschen. Wer da ziemlich führend ist, ist Troy Hornberger. Der hat so ein Lab in Wisconsin, wo er wirklich wahnsinnig gute Sachen macht, was diese molekularen Anpassungen angeht. Den können übrigens alle, die interessiert sind an der Materie, nächstes Jahr auf unserem Fitnesswissenschaftskongress in Düsseldorf erleben. Also da habe ich wirklich so das Who is Who weltweit eingeladen, wenn es um das Thema Fitness und Hypertrophie geht. Also für alle, die echt richtig interessiert sind an der Materie, das wird nächstes Jahr im September bei uns an der IST-Hochschule stattfinden.
Ja,
Kleine
spannend.
Werbeeinblendung.
Alles gut, super interessant. Und jetzt vielleicht noch zum Thema Übungsauswahl. Welche Übungen sollte man definitiv drin haben? Kann man das überhaupt so sagen?
Ja, also ist natürlich schwer zu sagen, aber ich bin ein großer Freund davon, wenn ich eh nur, ich sage jetzt mal, zweimal die Woche Zeit habe, dass ich dann mehr Compound mache, dass also mehr Übungen einsetze, wo viele Muskeln beteiligt sind. Weil wenn ich dann anfange, auch noch zu isolieren und hier ein bisschen und da ein bisschen und den Unterarmmuskel noch mit dem Fußheber zu isolieren, dann findet das kein Ende. Also von daher bin ich schon ein Freund von Übungen, die viel Muskelmasse gleichzeitig trainieren. Klassiker, die jeder kennt, sowas wie Kniebeugen, sowas wie Bankdrücken, sowas wie Bent Over Row, also Ruderbewegungen in jeder Fasson. Dann baue ich da vielleicht noch ein bisschen was Drückendes, was Ziehendes ein, also ein Latzug, eine Schulterpresse. Und da bin ich eigentlich auch schon durch, ehrlich gesagt. Dann mache ich noch eine schöne Rumpfübung und dann bin ich so mit 5, 6, 7 Compound-Übungen eigentlich komplett durch. Wenn ich ein bisschen fortgeschritten bin, mache ich mir das dann so, dass ich am Tag A das so mache und Tag B ähnliche Übungen nehme, also so ein bisschen Variation halt reinbringen zwischen den Tagen. Also dass ich dann vielleicht nicht die Nackenkniebeuge gemacht, sondern die Frontkniebeuge meinetwegen. Und dass ich dann vielleicht das Kreuzheben noch mit reinbringe, dafür den Beinbeuger weglasse. Dass ich dann vielleicht statt dem Latzug mal versuche, Klimmzüge zu machen, vielleicht mit Unterstützung oder wenn ich es nicht brauche, eben nicht. Und statt der Schulterpresse vielleicht ein paar Thruster oder ein bisschen Schulterpresse im Stehen mit der Langhantel meinetwegen. Also dass ich ein bisschen Variation reinbringe, finde ich dann schon gut. Aber wie gesagt, so 5, 6, 7 Übungen, da ist der ganze Körper gut mit unterwegs.
Ja, ich glaube, das Problem ist häufig auch, dass man denkt, wenn man eben noch nicht so lange im Fitnessstudio ist und einfach noch nicht fortgeschritten ist, sondern noch im Anfängerstadium, dass man irgendwie total verrückte, ausgefallene Übungen braucht und je mehr, desto besser. Aber oft sind es einfach wirklich die Basic-Übungen, die man über Jahre hinweg machen kann, beibehalten sollte. Man sieht ja teilweise auf Instagram oder so ganz, ganz verrückte Videos mit Übungen, die dann eher zur Verletzung als zum Muskelaufbau führen. Von daher kann man da wirklich gut bei den Basics bleiben. Und ich glaube, was aber eben definitiv hilfreich ist, vor allem für alle, die jetzt hier zuhören und eben anfangen wollen im Januar, dass man sich einen Trainingsplan schreibt. Weil ich sehe das selber oft, wenn Leute neu im Fitness sind, dass die sehr, ja, unmotiviert, planlos von Übung zu Übung gehen. Meistens sind es dann auch Isolationsübungen, also mal ein bisschen Bizeps, kurz Schulter, Kickbacks und das war's dann. Und ja, da kann man natürlich die Zeit deutlich, deutlich besser nutzen, wenn man einen sinnvollen Trainingsplan hat. Dazu haben wir ja jetzt schon einiges besprochen. Würdest du sagen, dass jetzt noch irgendwas fehlt an relevanten Tipps für ein intelligentes Krafttrainingprogramm?
Also was ich natürlich immer unterschreibe, ist, wenn man sich hier zumindest zeitweise Hilfe holt von Profis, also von Trainerinnen und Trainern, die das wirklich gelernt haben, also nicht nur irgendeine Online-Lizenz über ein Wochenende gemacht haben, sondern es gibt so viele Leute, die das studiert haben mittlerweile oder eben auch ohne Studium jahrelang Ausbildung gemacht haben und in dem Job arbeiten. Und wieso denn nicht diese Experten fragen? Ja, also wenn ich krank bin, gehe ich ja schließlich auch zur Ärztin und hole mir da Rat. Oder wenn ich irgendwie, was weiß ich, einen neuen Schrank brauche, gehe ich auch zum Schreiner oder was weiß ich, zu IKEA. Und so würde ich es mit meinem Körper auch machen. Wenn ich da Ziele habe, würde ich schon eher die Profis mal befragen, dass die mir da helfen. Das muss jetzt kein 1:1 Personal Training immer sein, was ja auch eine finanzielle Frage ist, ob man sich das leisten kann. Wenn man sich's leisten kann, natürlich toll. Aber ansonsten sich hin und wieder da mal Hilfe von Experten holen, halte ich für sehr sinnvoll, weil die können halt individuell noch mal ganz anders steuern. Ich meine, wir zwei, wir können jetzt hier die besten Trainingspläne der Welt besprechen. Die können aber genau für Hans Mustermann komplett falsch sein, weil Hans Mustermann hat dann das Problem, die Wünsche und da ein Ungleichgewicht. Das können wir nicht sehen. Das sieht dann aber die Trainerin oder der Trainer, der da mit ihm dann eine Stunde auf der Fläche verbringt. Deswegen finde ich das immer ganz schön. So. Ja, wir können ja auch schon KI nutzen. Also, wir haben jetzt kürzlich eine Studie gemacht, wo wir verglichen haben, einmal die Reliabilität bei der Erstellung von Trainingsplänen durch KI und einmal die Validität, Reliabilität. Und wir haben auch noch verglichen Gemini und ChatGPT. Haben wir auch veröffentlicht international die Studie. Wir waren, glaube ich, eine der allerersten Forschungsgruppen weltweit, die das gemacht haben. Und Ergebnisse einfach zusammengefasst. ChatGPT war ein bisschen besser als Gemini. Die Reliabilität war bei beiden gut. Also, wenn du immer die gleichen Prompts eingegeben hast, hat er auch immer wieder den gleichen Plan ausgespuckt, was schon mal ganz okay ist. Und natürlich, was sich jeder denken kann, je persönlicher, je genauer die Prompts gesetzt werden, also je spezifischer, desto besser wurde auch der Plan. Ja? Also wir haben das am Ende bewerten lassen von 12 internationalen Experten, also Menschen, die mindestens ein Master-Degree in dem Bereich hatten und mindestens 4, also 5, 6, 7, 10 Jahre Arbeitserfahrung in dem Bereich hatten. Und die haben das dann mit der Likert Scale bewertet. Und die geht ja bis 5, 5 ist optimal. Und ich glaube, die lagen so im Schnitt bei 3. Also ist noch Luft nach oben gewesen, muss man zum Glück sagen. Ja, ist immer gut, wenn da nochmal ein menschlicher Trainer drüber schaut. Aber auch die künstliche Intelligenz wird da immer besser, muss man natürlich sagen. Also auch das kann man nutzen. Ersetzt aber trotzdem am Ende nicht den Trainer, der auch mal guckt, ob du auch einen geraden Rücken hast beim Heben, so ungefähr.
Genau, das stimmt. Weil die Ausführung ist natürlich auch ganz, ganz wichtig. Das vielleicht auch noch mal. Die ist wichtiger gerade zu Beginn als das Gewicht. Erstmal lernen, wie die Übungen funktionieren. Und wenn man jetzt regelmäßig trainiert, dann möchte man ja auch wissen, ob es etwas bringt. Wie kann man Fortschritte sinnvoll messen?
Ja, sehr gute Frage. Ich bin ein ganz großer Freund von der Körperzusammensetzung. Also in vielen Fitnessstudios wird das über Bioimpedanzanalyse gemessen, also diese Fettwaagen, die man so kennt. Da gibt es natürlich von bis, muss man dazu sagen. Aber wenn man in einem Fitnessstudio ist, die eine gute Bioimpedanzanalyse anbieten, ist das durchaus schon aussagekräftig. Und das ist für mich immer viel wichtiger, weil ich zum Beispiel bin jemand, ich esse auch gerne und dementsprechend sieht man meine Muskeln nicht so auf den ersten Blick. Ich sage zu meiner Frau immer, ich verstecke die sehr geschickt. Das ist Massephase bei uns. Das ist jetzt schon über 20 Jahre, deswegen kauft sie mir das nicht mehr so ganz ab. Aber ich plane sehr langfristig. Nein, Scherz beiseite. Wichtig ist halt die Muskelmasse. So, wir wissen nämlich mittlerweile über das sogenannte Fat-but-fit-Paradoxon, dass jemand, der trainiert ist und ein bisschen dicker, in der Regel gesünder ist als jemand, der sehr schlank ist, aber untrainiert. Und deswegen finde ich es ganz wichtig, dass man das so beides im Auge hält, eben nicht nur Körper, Fett oder BMI, den halte ich sowieso dafür nicht so aussagekräftig, weil er die Muskelmasse überhaupt nicht mit einsetzt. Da würde ich eher den FFMI empfehlen. Das Spiegelbild ist natürlich aussagekräftig. Die Umfangsmessungen, die man machen kann, sind aussagekräftig. Kalibermessungen können zumindest, was das subkutane Fettgewebe angeht, aussagekräftig sein. Aber wenn man die Möglichkeit hat, finde ich so eine Bioimpedanzanalyse ganz sinnvoll.
Und kann man die Frage beantworten, wie stark muss man sein für optimale Gesundheit?
Ja, Ja, das wird natürlich gerne versucht, immer auf solche Surrogatparameter irgendwie zurückzuführen. Also gerade in dem Bereich Longevity gibt es so die, die sagen, die Griffkraft zum Beispiel ist assoziiert mit gesunder Langlebigkeit. Die aus dem Ausdauerbereich sagen, ja, nee, die VO2 Max ist assoziiert mit gesunder Langlebigkeit. Also das sind am Ende ja alles nur Korrelate, muss man sagen. Und deswegen würde ich mich da nicht aus dem Fenster lehnen und sagen, ich muss so und so stark in der Phase meines Lebens sein, um das und das zu erreichen. Weil letztendlich geht es nicht um die Kraft selber, sondern es geht darum, einen gesunden und aktiven Muskel zu haben, der durch seine regelmäßigen Kontraktionen eben diese kleinen Wunderwerke vollzieht im Körper. Und dabei geht es dann nicht darum, ob ich irgendwie 100 Kilo drücke oder 50 oder 200. Das ist völlig sekundär.
Und ich glaube auch, wenn wir noch mal kurz zum Anfang zurückschauen, da hatten wir auch schon drüber gesprochen, warum eben Kraft und Muskulatur im Alter wichtig ist oder eben auch im Alltag, sind es ja auch die einfachen Bewegungen, wie zum Beispiel man hebt eine schwere Kiste vom Boden hoch oder eine Getränkekiste, kann man eigentlich mit Kreuzheben gleichsetzen, dass man beim Kreuzheben sehr gut lernt oder sehr gut diese Ausführung macht, wie ich korrekt was Schweres vom Boden hochhebe und halt nicht mich mit rundem Rücken nach unten beuge oder Squats zum Beispiel, dass ich einfach dauerhaft die notwendige Muskulatur habe, um alleine vom Stuhl aufzustehen, ohne mich links und rechts und vorne festhalten zu müssen. Und das zeigt ja auch ganz gut, wo und warum Muskulatur im ganz einfachen Alltag super wichtig ist oder auch Einkaufstüten selbst nach Hause tragen. Wir wohnen zum Beispiel im dritten Stock. Also es ist auch für mich als trainierte Person anstrengend, wenn ich alle Einkaufstüten auf einmal hochtragen will. Aber ich schaff's und bin mir sicher, dass es halt leider sehr, sehr viele Menschen gibt, die es nicht schaffen würden. Und das, ja, ist natürlich sehr, sehr einschränkend.
Ja, absolut, genau. Und deswegen finde ich auch immer den Gedanken so des funktionellen Krafttrainings, also einer Überlegung, was ist denn funktionell für mich, was bringt denn mich im Alltag oder im Sport auch wirklich weiter, finde ich bei einer Auswahl von Geräten oder von Übungen nicht unwichtig. Ja, absolut.
Ja.
Also von daher würde ich eigentlich so eine Beinpresse immer einem Beinstrecker bevorzugen. Weil obwohl beide den Quadrizeps trainieren, so ist sicherlich die Beinpresse viel näher an so einer Aufsteh- oder Sprungübung dran, als eine isolierte Beinstreckbewegung. Ja? Also ich möchte jetzt nicht sagen, dass das eine besser ist als das andere. Es hat sicherlich auch seine Vor- und Nachteile oder Anwendungen. Aber mit diesem funktionellen Hintergrund, ja, gehe ich auch sehr gerne konform. Und das sind aber auch häufig dann diese Compound-Übungen, also wo halt einfach mehrere Gelenke gleichzeitig arbeiten und viele Muskeln beteiligt sind.
Ja. Und jetzt mal zu einem weiteren großen Thema auch in dem Zusammenhang. Da möchte ich aber jetzt gar nicht zu tief einsteigen, weil auch das sicherlich etwas ist, wo man eine zweite Episode oder auch eine ganze Reihe rausmachen könnte. Ernährung und Muskelaufbau. Ernährung ist ja auch ganz, ganz wichtig. Einmal, wenn wir es ganz kurz sagen, natürlich, dass wir überhaupt genug Energie zu uns führen, weil der Körper braucht ja Energie von außen, um dann die Energie im Training auch aufwenden zu können. Und was mit Sicherheit ganz, ganz viele von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern schon gehört haben, wie wichtig Protein ist. Was würdest du jetzt erstmal allgemein sagen, welchen Anteil hat die Ernährung? Also wie wichtig ist das für dieses große Ganze?
Ja, also ich kenne das noch von früher, dass natürlich jeder Bodybuilder gesagt hat, so wenn die Ernährung nicht stimmt, dann kannst du es auch so gleich sein lassen ungefähr. Das sehe ich nicht mehr so. Und zwar spätestens seit einer Aussage von einem Freund von mir, der, ich glaube, ohne übertreiben, man könnte sagen, dass er weltweit der führende Forscher in diesem Bereich ist. Also Proteine und Muskel, da gibt es eigentlich nur einen, der lehrt an der McMaster University in Kanada. Das ist Professor Stuart Phillips, mit dem ich ganz gut befreundet bin. Und du, den ich übrigens auch nächstes Jahr eingeladen habe, der kann aber leider nicht kommen. Der hat
Oh.
nämlich da schon einen anderen Kongress. Aber ich habe einen ähnlich guten Kollegen eingeladen, der dann auch zu Eiweiß sehr viel sagen wird. Also Stu hat mir gesagt, seiner Meinung nach ist natürlich Protein wichtig und die Ernährung wichtig, da müssen wir nicht drüber reden. Aber wenn man mal überlegt, ob ich jetzt 1 Gramm oder 1,2 oder 1,6 oder 2,0 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht Eiweiß zu mir nehme, Diese Frage, sagt er, ist wahrscheinlich so gewichtet. Und wenn der sagt wahrscheinlich, ist das keine Meinung, sondern er hatte das mit Studien belegt, so zu gewichten, dass man sagen kann 80-20. Das bedeutet wirklich, 80% macht das Training aus und maximal 20% dann noch, wie viel Protein ich zu mir nehme, wenn ich zumindest eine gewisse grundlegende Menge an Protein zu mir nehme.
Ja, spannend. Ich glaube, dass es auch teilweise schon anders herum gesagt wurde oder
Ja
gedacht
gut,
wurde, dass es.
diese 80-20, die alte Pareto-Geschichte, die wird natürlich immer gerne für alles Mögliche herangezogen. Stuart ist neulich noch ein bisschen revidiert und hat gesagt, er tendiert sogar zu 90-10. Und zwar aufgrund von Datenlagen, die er erhoben hat. Und das hat mich dann sogar ein bisschen überrumpelt, ehrlich gesagt, weil ich hätte gedacht, dass da der Protein-Amount wichtiger ist. Scheint er nicht zu sein. Also da, wenn man seinen Worten Glauben schenken kann, ist nach wie vor einfach das Training das Allerwichtigste, das deutlich Allerwichtigste. Und solange du natürlich eine gewisse Menge an Protein zu dir nimmst, ist es wahrscheinlich nicht so wichtig, ob du jetzt die perfekte und optimale Menge an Protein zu dir nimmst. Das ist so die Kernaussage, die aktuell State of the Art ist tatsächlich.
Ja. Und was ist dann aber die Proteinmenge, wo man sagt, das ist das Optimum, aber jetzt eben auch für einen breiten Sportler, also nicht nur für den Leistungsbereich, sondern auch jemand, der jetzt sagt im Januar, ich möchte anfangen zu trainieren, dreimal die Woche, wie viel Protein soll ich jetzt ungefähr essen?
Ja, also da gibt es ja unterschiedliche Aussagen. Also die DGE zum Beispiel, Deutsche Gesellschaft für Ernährung, hat sich ja in den letzten Jahren auch ein bisschen angepasst tatsächlich. Die waren immer sehr konservativ und zurückhaltend, haben ihre Empfehlungen in den neuesten Leitlinien aber auch erhöht, muss man dazu sagen. Also auch die haben verstanden, dass Protein schon eine wichtige Rolle spielt. Dann sehr häufig in sehr vielen Studien siehst du dann immer so diese 1,6 als Amount, der anstrebenswert wäre für Sportler. Ich denke, dass wie immer im Leben so die Wahrheit irgendwo dazwischen liegt. Also ich denke, wenn du irgendwo bei 1,2 bis 1,6 liegst, bist du super versorgt. Mehr bringt wahrscheinlich gar nicht mehr. Es gibt auch eine schöne Studie, die habe ich auch in einem meiner letzten Videos mal vorgestellt. Da hat man 1,6 versus 3,2 mit Fortgeschrittenen ausprobiert. Also wirklich doppelt so viel. Und es hat 0,0 mehr gebracht. Gar nichts mehr. Was man da spannenderweise gemacht hat, ist die Nierenwerte gescreent, weil ja auch immer im Verdacht steht, dass die Niere sehr stark bei sehr hohen Eiweißzunahmen belastet wird. Und das fände ich gut, dass man einfach häufiger und mehr dort auch solche Gesundheitsparameter und Surrogate misst. Und da war aber zum Glück nichts im pathologischen Bereich. Also auch da kann man sagen, wenn ich ein gesunder Mensch bin mit einer gesunden Niere und genügend trinke, dann macht mir auch eine höhere Eiweißdosierung wahrscheinlich nichts aus.
Ja, und Protein ist ja jetzt das eine Thema, Energiezufuhr ist das andere wichtige Thema. Braucht man zwingend einen Kalorienüberschuss, um Muskeln aufzubauen? Auch Stichwort Massephase, was viele vielleicht schon im Zusammenhang mit Bodybuildern gehört haben. Oder auch bei
Ja.
dir vorhin.
Ja, genau. Ja. Also bis vor ein paar Jahren hätte ich das mit einem klaren Ja beantwortet. Ich glaube, im Jahr 2021 oder 2022 hat mein Freund Carsten Köhler von der TU München aber eine sehr schöne Netzwerk-Meta-Analyse zu dem Thema veröffentlicht und dann mal genau geschaut. Und die kamen darauf, dass tatsächlich Muskelaufbau auch noch mit einem leichten, wohlgemerkt leichten Kaloriendefizit möglich ist. Wenn ich das richtig erinnere, waren die so bei bis zu 300 Kalorien Defizit, wo man sagt, dass immer noch Muskelaufbau möglich ist. Also von daher, es muss nicht unbedingt Plus sein, so wie es ausschaut, so wie die Datenlage ausschaut. Nur wenn es zu weit im Minus ist, dann geht halt der Körper wahrscheinlich in diese Sparfunktion und sagt, nee, jetzt bauen wir aber nicht mal noch mehr Muskelmasse auf, weil wir haben ja eh eine Hungersnot. So mal ganz einfach ausgedrückt. Aber wenn die nur ganz leicht ist, scheint er das trotzdem zu machen. Ja.
Und
Wahrscheinlich auch in so einer Situation nicht schlecht, so ein bisschen auf seinen Stickstoffhaushalt zu achten. Also auch in dem Fall wieder. Wenn ich schon ein bisschen weniger zu mir nehme, dann lieber mehr Proteine.
Und was wäre jetzt aber aus deiner Sicht und deiner Erfahrung heraus deine Empfehlung? Wenn jetzt jemand eben anfängt, sollte man dann trotzdem dieses klassische, ich baue auf, dann mache ich wieder eine kleine Diät, damit meine Muskeln auch sichtbar werden. Dieses Auf und Ab, sollte man das machen oder sollte man eher einen Weg langfristig fahren? Was kann man hier sagen, was so der richtige Weg wäre für auch die Gesundheit? Sagen wir jetzt mal, die Gesundheit steht im Vordergrund und
Ja,
nicht
also dann
die
müssen wir gar nicht drüber
Ästhetik.
reden. Genau, wenn es um die Gesundheit geht, würde ich dieses Cycling, dieses Auf und Ab vermeiden, weil da haben wir genügend Beispiele, die im Bodybuilding wirklich in die Essstörung geraten sind. Da habe ich auch schon mehrere Bachelor- und Masterarbeiten zu dem Thema betreut, dass da ein sehr hohes Risiko besteht, bei dieser Sportart eine Essstörung zu entwickeln. Irgendwie auch die Körperwahrnehmung verändert sich, das Sozialverhalten wird beeinflusst, gerade in diesen extremen Diätphasen. Also dann würde ich eher sagen, Kirche im Dorf lassen, gesund, ausgewogen ernähren, schauen, dass genügend Kalorien reinkommen, dass genügend Protein dabei ist, aber auch sonst umfangen oder umfänglich gesunde Ernährung natürlich. Und solange der Fettgehalt nicht zu stark nach oben geht, alles gut. Da würde ich mir da also versuchen, nicht so viel Druck zu machen. Ich glaube, wir haben so viel Stress und Probleme in unserer Gesellschaft. Wir brauchen nicht noch ein weiteres und müssen nicht noch mit dem Kaliber vorm Spiegel stehen und uns selber hassen, weil wir wieder ein Millimeter mehr Bauchspeck dran haben. Das ist Quatsch.
Ja. Ja, und ich glaube auch gerade, wenn jetzt wirklich einige sagen, vielleicht im Januar, ich möchte starten, dann erstmal vielleicht nur damit starten, es zu schaffen, regelmäßig ins Training zu gehen.
That's
Weil
it.
wenn man ja alles auf einmal ändern will, dann hört man ja oft nach einem Monat schon wieder auf
Ja,
und die
that's it.
Motivation geht verloren.
Ja,
Ja.
it's all about consistency. Das muss ich verstehen. Training bringt mir auch nichts, wenn ich es mal ein Jahr mache und dann wieder sein lasse. Ich muss mich für diesen Weg entscheiden und ich muss trainieren. Und ich kann dir sagen, ich werde trainieren, bis ich irgendwann tot umfalle. Das steht fest. Hoffe nicht so
Sehr gut.
bald.
Hoffentlich nicht. Ich habe jetzt noch ein paar Fragen an dich, was so Mythen oder Fragen, die vielleicht vielen auch gar nicht klar sind rund um das Thema Muskelaufbau. Und zwar schadet Kälte dem Muskelaufbau, beispielsweise Eisbaden nach dem Krafttraining.
Kann man nicht so genau sagen. Es gibt eine Studie, die habe ich auch mal auf meinem Kanal veröffentlicht, wer sich die näher anschauen will. Da war es tatsächlich eher kontraproduktiv. Also da wurde die Hypertrophie eher ein bisschen unterdrückt. Warum ist nicht so gut zu sagen? Da gibt es Thesen. Da könnte man von ausgehen, dass vielleicht diese extreme Kältereaktion, die ja so ein bisschen antiinflammatorisch auch wirkt, dass die gerade diese Inflammationsprozesse unterdrückt, die wiederum mit Muskelaufbau assoziiert sein können. Aber das ist nur eine Theorie. Das hat bisher keiner so richtig untersucht. Und es gibt auch wirklich nicht viele Studien dazu. Die, die es gibt, die gehen eher in Richtung, ist zumindest nicht positiv für Hypertrophie. Und deswegen, ja, das ist so der aktuelle Stand.
Und wenn wir uns jetzt Wärme anschauen, Sauna und Muskelaufbau, ist es hilfreich, ist es hinderlich oder ist es egal?
Auch da gibt es nicht wirklich viele und gute Studien, muss ich dazu sagen. Ich habe nichts gefunden, was hinderlich wäre, aber auch nichts, was jetzt förderlich wäre. Es ist ja eher etwas, was auch so für Regenerationsmaßnahmen benutzt wird, ähnlich wie Kälte eigentlich auch, nur über einen anderen Stellgröße. Oder eigentlich läuft alles über Temperatur natürlich in dem Fall, ob Kälte oder Wärme. Aber die Datenlage ist nicht so, dass man sagen könnte, mach mehr Sauna, dann werden die Muskeln dicker. Das ist nicht so. Nee.
Und kann man im Alter noch Muskeln aufbauen? Wir haben uns ja jetzt schon darüber unterhalten, dass Muskulatur im Alter sehr wichtig ist, aber kann man nur dafür sorgen, dass man nicht noch weiter Muskulatur verliert oder kann man sie sogar noch aufbauen?
Nee, man kann auch aufbauen. Das haben wir zum Beispiel in unserer Studie hier mit den Ü80-Leuten gemerkt, das war zwar nur wirklich minimal, aber die haben Muskeln aufgebaut. Und das auch jetzt nicht mit Hardcore-Training, sondern wirklich nur ein paar Kniebeugen gemacht. Und wir haben im Ultraschall gemessen, also schon sehr genau geguckt. Und die haben alle durch die Bank weg ein bisschen, wirklich ein bisschen Muskulatur aufgebaut. Also das geht im Alter auch.
Sehr gut. Und ist Muskelkater ein Indikator für Muskelzuwachs?
Nee, das ist er nicht. Weil, also ich weiß ja nicht, wer vielleicht von den Zuhörern schon mal Marathon gelaufen ist. Nach dem Marathon hat man in der Regel einen sehr ordentlichen, sehr langwierigen Muskelkater. Und das ist ganz sicherlich kein Zeichen dafür, dass da Muskelmasse aufgebaut wird. Das war ja eher ein kataboler Reiz, wenn man so möchte. Außerdem gibt es schon seit vielen Jahren Studien, die sich das mal näher angeschaut haben. Wie dann zum Beispiel, wenn ich, also Muskelaufbau kann man ja auch auf zellulärer Ebene ganz gut untersuchen, durch Proliferation von verschiedenen Zellen. Und da hat man sich einfach angeschaut, wie ist das, wenn ich jetzt kein Muscle Damage erzeuge, weil Muskelkater ist ja ein Stück weit immer Zerstörung von kleinsten Gewebsfasern in der Muskulatur. Und wie ist das, wenn ich jetzt da gar nichts zerstöre? Und man hat trotzdem gesehen, dass die Proliferation von Zellen funktioniert, also Muskelwachstum durchaus eingeleitet wird, auch ohne Muskelkater. Also deswegen würde ich sagen, nee, es ist ein schönes Zeichen, man hat Sport gemacht, das war auch intensiv. Und ich finde auch, man soll den genießen, den Muskelkater. Aber es ist kein direkter Indikator für Muskelaufbau.
Ja. Ja, es ist ja auch ganz oft, wenn man irgendwie nur was Neues ausprobiert, dass man das direkt am nächsten Tag merkt. Und ich muss auch sagen, ich mag natürlich schon das Gefühl von Muskelkater. Irgendwie fühlt sich das dann ganz gut an, weil man denkt, man hat jetzt auf jeden Fall was richtig gut und intensiv gemacht. Aber es gibt eben, ja, andere Indikatoren, die eher für Muskelzuwachs sprechen als der Muskelkater. Die abschließende Frage zu diesem Thema, das wir hier heute hatten. Und zwar, viele wissen jetzt vielleicht, dass Krafttraining wichtig ist. Viele vielleicht auch noch nicht, wie wir schon hatten mit dem Thema Bubble. Vielleicht konnten wir aber auch die heute in diesem Podcast erreichen. Also an alle, die zuhören, wenn ihr Leute in eurem Bekanntenkreis habt, die vielleicht mit dem Thema Krafttraining noch nichts anfangen können, leitet diese Episode super gerne weiter. Und die Frage, die wir zwei uns jetzt vielleicht stellen, warum tun es trotzdem so wenige? Und wie würdest du jetzt die wichtigsten Vorteile in kurzer Form zusammenfassen, um die Leute zu motivieren, es anzufangen?
Ja, also grundsätzlich, es ist, wenn man alle Attribute, gesundheitlich positiven Attribute des Sports und vor allem des Muskeltrainings in eine Pille zusammenfassen könnte, dann wäre das zweifelsohne die Erfindung des Jahrtausends. Und es gibt es aber leider nicht. Und deswegen muss man in den sauren Apfel beißen und ein bisschen schwitzen, ein bisschen pumpen, aber das kann auch Spaß machen. Also auch gerade bei älteren Menschen sehe ich ganz häufig so, gerade im Rentenalter, wenn viel Zeit da ist, häufig viel Langeweile, dass die sich auch gerade im Fitnessstudio so ein bisschen sozial vernetzen und danach noch ein bisschen Kaffee trinken oder von mir aus auch mal ein Weißbier danach, ist mir ganz egal. Hauptsache vorher wird gepumpt. Also es ist wirklich die beste gesundheitliche Idee, die man da haben kann, aus meiner Sicht. Und ich kann es für jeden uneingeschränkt empfehlen. Und viele fragen mich auch immer, ja, wie motiviere ich mich denn? Und dann muss ich ganz ehrlich sagen, ich motiviere mich durch die Ratio, weil beim Zähneputzen ist es genauso. Ich stehe nicht morgens auf und denke, yeah, ich darf Zähne putzen, yippie. Sondern ich mache das, weil ich weiß, dass mir sonst meine Zähne erst wehtun und dann ausfallen. Und genau so ist es mit unserer Muskulatur. Wenn ich meine Muskulatur nicht auch pflege, in einem gewissen Sinne, dann wird die erst anfangen, weh zu tun und dann wird sie irgendwann abbauen und dann habe ich den Salat.
Ja, sehr schöner Vergleich. Ich hoffe, der motiviert viele Menschen. Bevor ich jetzt zu meinen drei abschließenden Fragen komme, die jeder Gast bei mir bekommt, sag uns gerne noch, wo kann man mehr über dich und deine Arbeit erfahren?
Ja, also wie gesagt, ich bin an der IST Hochschule in Düsseldorf. Wir haben natürlich auf allen Kanälen sind wir irgendwo, Instagram, TikTok, Facebook, alles, was es so gibt. Ich selber habe einen YouTube-Channel, wo ich immer so versuche, die neuesten Studien als der Fitnessprofessor zu verbreiten. Mein Insta und mein Facebook ist leider gerade gesperrt, weil ich gehackt wurde. Ich habe keine Ahnung, ob ich irgendwann wieder drankomme, fände ich schade, weil da waren schon viele tausend Leute, die sich das regelmäßig angeschaut haben. Aber you never know, Meta ist da ziemlich merkwürdig drauf und man erreicht die nicht so gut.
Oh
Also im
je.
Moment eher über YouTube oder über die IST-Hochschule dann.
Okay, verlinke ich gerne in der Beschreibung. Und damit kommen wir zu meinen drei abschließenden Fragen. Was ist aus deinem Alltag nicht wegzudenken?
Aus meinem Alltag, ja, wenn ich ganz ehrlich bin, meine Kids, die
Sehr
sind
gut.
5 und 9 und die sind mein Leben.
Sehr schön. Und was ist eine der für dich bisher wertvollsten Erfahrungen in deinem Leben?
Ach du, dass vielleicht einfach alles nicht so wichtig ist, wie es im ersten Moment manchmal hochköchelt. Dass auch wir selber nicht so wichtig sind, wie wir uns manchmal nehmen. Und dass, wenn man alles so ein bisschen mit Abstand betrachtet, man glaube ich, ein wesentlich entspannteres Leben führen kann.
Ja, das kann ich nur bestätigen, das denke ich auch. Und wenn du der ganzen Menschheit einen Ratschlag geben könntest, welcher wäre das?
Boah, also ich würde immer sagen, sei freundlicher zu deinen Mitmenschen. Aber das ist ja jetzt nicht meine Expertise und als Experte muss ich das nochmal wiederholen, was ich glaube in diesem Podcast jetzt schon 40 Mal gesagt habe. Mach Krafttraining. Mach einfach Muskeltraining.
Ja, sehr gut. Das sind noch zwei super Ratschläge. Dann vielen, vielen Dank, Stefan, für deine Zeit und dieses wirklich tolle Gespräch mit dir.
Ja, sehr gerne. Hat mir Spaß gemacht. Danke, Laura.
Vielen Dank, dass du dir die Zeit für diese Episode genommen hast. Ich hoffe, du konntest etwas Wertvolles für dich mitnehmen. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann teile ihn doch gerne mit deinen Freunden, deiner Familie oder Bekannten. Das würde mich unglaublich freuen. Eine Bewertung wäre ebenfalls eine tolle Unterstützung und hilft mir, noch mehr Menschen zu erreichen. Danke und bis zum nächsten Mal.